Hallo bei Trending Topics. Der Angriffskrieg Russlands gegen den kleineren Nachbarn Ukraine macht fassungslos. Während sich Flüchtlingswellen in Bewegung setzen, sind auch die Märkte in große Turbulenzen gekommen. Von Aktien über Kryptoassets bis hin zu Gold und Rohstoffen. Um über diese heftigen Marktbewegungen zu sprechen, begrüße ich heute Matthias Reder, seines Zeichens Buchautor, Finanzblogger und Bitcoin-Key-Account bei Coinfinity, recht herzlich im Podcast. Hallo.
Servus Jakob, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du heute da bist. Ich glaube, zuerst wollte man wahrscheinlich nochmal ein gemeinsames Statement abgeben, dass man diesen Angriffskrieg Putins gegen das kleinere Nachbarland Ukraine aufs Schärfste verurteilen. Ich glaube, du schließt dich dem auch schnell an.
Definitiv.
Und dann können wir eigentlich auch gleich ins heutige Thema reinspringen. Ich habe schon eingangs erwähnt, heftige Marktbewegungen an den Aktien- und Kryptomärkten. Gib uns mal einen Überblick, was hat sich da in den letzten Tagen abgespielt?
Es ist an Dramatik eigentlich überhaupt nicht mehr zu überbieten. Der Markt hat sich zwar darauf eingestellt, dass Putin sozusagen die Separatisten unterstützen wird im Donetsk- und Luhanska-Bereich, dass es hier vielleicht auch Truppenunterstützungen in diesen regionalbezogenen Bereich geben wird. Aber dass es so einen massiven Angriff auf breiter Front über so viele Grenzübergänge auch aus Weißrussland kommen, und da weiß man ja, dass sozusagen die Hauptstadt Kiew relativ nahe an der weißrussischen Grenze liegt, dass sozusagen in Zangenbewegungen von Luft-, See- und Landstreitkräften die Ukraine förmlich in die Zange genommen wurde und es wirklich hier jetzt hinläuft, sagen wir so, dass Putin sich die ganze Ukraine einverleiben möchte. Mit dem hat aus meiner Sicht eigentlich nur die ganz Argen gedacht. Ich glaube, dass das eine gewisse Taktik ist von Putin. Putin wurde die letzten Jahre auch immer wieder signalisiert, dass er mit seinen Schummeleien, mit seinen kleineren Gebietsansprüchen durchkommt. Siehe Georgien, siehe auch die Krim. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, da ist ja Russland mit mehr oder mit einem gelinden blauen Auge davongekommen von der internationalen Politik. Und das, da dürfte er Blut geleckt haben. Und das, was er jetzt gemacht hat, ist aber sowas eine rote Linie überschritten. Also da kann er auch nicht mehr zurück. Und da kann auch die internationale Politik aus meiner Sicht nicht mehr zurück. Und gerade diese Eskalationsstufe, die sozusagen bei niemandem am Zettel war, ja, dass hier wirklich wir reden hier von der Ukraine, Entschuldigung, das sind 44 Millionen Einwohner, ja, eines der größten Länder, Wirtschaftskraft, geopolitisch natürlich extrem wichtig. Und Russland auf der anderen Seite, auch das größte Land der Welt, ja, das rohstoffreichste Land der Welt, mit einem Präsident Putin, der hier die Allmachtsfantasien der Sowjetunion sozusagen wieder aus den Schubladen holt und aus meiner Sicht mit überbordender Gewalt und eigentlich mit Brechen von jedem Völkerrecht hier vorgeht. Und das hat massive Auswirkungen auf alle Märkte. Wenn wir uns das ansehen, der Aktienmarkt hatte das ja schon etwas eingepreist, ja, also dass diesen regionalen Krisenbezug hier etc. gibt. Aber das, was jetzt sozusagen diese zusätzliche Eskalation nochmal ausgelöst hat, war sozusagen wirklich so eine kurze Schockstarre. Wir sprechen hier jetzt mittlerweile von einer extrem restriktiven Sanktionspolitik. Das heißt, es sind am Zettel, dass sich eigentlich alle russischen Aktienwerte international zurückziehen müssen. Wir haben auch gesehen, der russische Aktienmarkt an einem Tag minus 40% eingebrochen und noch mehr. Also es wird auch aus meiner Sicht weitergehen. Wir haben große russische Player wie Gazprom, wie die Sberbank, also quasi Rohstofffirmen, aber auch Banken teilweise, die vor allem in Europa sehr stark verflochten sind mit den lokalen Märkten und natürlich auch geschäftlich, wirtschaftlich verflochten sind. Positiv zu erwähnen, FC Schalke 04, Hauptsponsor Gazprom, ja, die haben den Hauptsponsor sozusagen sofort deleted, gelöscht. Ja. Das wird auch aus meiner Sicht für viele weitere Marktplätze gelten, wo man sozusagen russische Titel nicht behandeln wird können und es hier einen auf breiter Ebene einen Sanktionsbann geben wird. Das ist nur der Anfang. Das wird auch weitergehen von Nicht-Abnehmen von Rohstoffen. Das heißt, es wird sozusagen in Russland nicht mehr eingekauft werden. Was das natürlich auch wieder auf Gaspreise, Rohölpreise, Rohöl ist über $100 wieder geschossen. Also wir sehen hier einfach eine extreme Unsicherheit. Der Markt weiß noch nicht genau, was will jetzt die Politik? Was will Putin auch jetzt? Wie lange wird das auch jetzt alles dauern? Das heißt, lauter Unwägbarkeiten. Jetzt ist heute Freitag. Wir haben jetzt das Wochenende vor uns, wo die Märkte zwar geschlossen haben. Die Frage ist, wie schnell kommen die Truppen voran? Was ist das tatsächliche Ziel? Und es ist einfach ein kompliziertes Gemengelage, das die Märkte aus meiner Sicht auch auf den komplett falschen Fuß getroffen hat. Wir haben auch viele Short-Seller gesehen, die Put-Optionen sich eingekauft haben auf dem Markt. Das wurde gestern aufgelöst. Das heißt, wir sehen hier einen kleinen Rebound der Aktienmärkte, wobei ich eher der Meinung bin, dass das möglicherweise ein falsches Ausbruchssignal ist.
Genau, auf diesen Rebound jetzt am Freitagmorgen will ich eklig zu sprechen kommen, hat man gesehen, also die großen Aktienleitindizes sind ja am Donnerstag ziemlich runtergerasselt. Jetzt am Freitag sieht man, dass die wieder raufgehen. Ist das jetzt schon der große Dip gewesen oder ist das jetzt nur eine kurzfristige Gegenbewegung, die ganz schnell wieder nach unten abbrechen kann?
Sowohl als auch. Ich kann mich, oder ich möchte mich auch hier auch gar nicht festlegen. Es kann noch weiter nach unten gehen, weil wenn sich sozusagen die Situation verschärft, ja, wenn wirklich dieser Marktbann von russischen Werten kommt, wenn wirklich dieser totale Einkaufsstopp, dann bleibt Russland eigentlich nur mehr Handelspartner wie Kuba, China. Okay, das ist natürlich ein großer Handelspartner übrig. Weißrussland haben sie sowieso schon, aber dann ist von der übrigen Welt eigentlich schon abgenabelt. Und es geht vor allem auch um Wertstoffe, wenn ich das so bezeichnen darf, Edelmetalle, wo Russland sozusagen die Hauptführerschaft hat. Wir wissen, Öl und Gas, das ist bekannt, ja, aber auch bei weniger bekannten Metallen, wie zum Beispiel Palladium, ja, wo Russland ca. 40% des weltweiten Produktionsmenge stellt. Also es gibt auch andere, wie die seltenen Metalle, seltenen Erden und. Also wo Russland einfach eine Vormachtstellung hat im Sinne von Angebot. Und das ist auch noch zu bewerten, wie sich das dann auch auswirkt. Vor allem auch auf Produktion E-Auto und. Tesla. Also wir sind ja in einer globalen Welt und wir wissen jetzt eigentlich noch nicht, auf welchen Fabrikation, auf welche Branche sich das besonders ausschlagen wird. Ja. Und das ist diese gesamte Unsicherheit, wo man eben noch nicht genau weiß, wohin und woher.
Was unsere Hörerinnen besonders interessiert, ist erfahrungsgemäß auch, wie Crypto-Assets performt haben, wie sich die verändert haben. Was hat man da gesehen bei Bitcoin, Ethereum und anderen? Wie haben sich die entwickelt?
Also man muss dazu sagen, Krypto ist ja schon fast im Gleichschritt mit den großen Tech-Werten die letzten 2 bis 3 Monate. Ja, das hat natürlich auch damit zurückzuführen, dass die US-amerikanische Notenbank, die Fed, eigentlich sehr, sehr starke Zinsschritte, 4 bis 5 Zinsschritte für heuer angekündigt hat. Und wenn das Geld, das also in einen sicheren Hafen unterkommt, mit einer schönen, risikolosen Rendite, dann bedeutet das für die Risikomärkte, und da sind halt eben die Tech-Titel, weil sie schon extrem stark gelaufen sind und weil sie auch volatiler sind als die normalen, normalen Aktienmärkte, sehr stark davon betroffen. Das heißt, es wird Liquidität dort abgezogen und das trifft dann auch einen so kleinen Markt wie den Kryptomarkt. Wir reden hier von einer Marktkapitalisierung von 1.200, 1.300 Milliarden Euro. Das ist de facto gar nichts. Ja. Also das ist vielleicht ein Drittel des Wertes von Apple an der Börse. Ja. Und das trifft natürlich diesen Kryptomarkt doppelt und dreifach, wenn hier 50, 100, 200 oder auch mehr Millionen US-Dollar an Liquidität von diesem Markt einfach sozusagen herausgenommen werden. Und das Interessante ist aber zu sehen, dass zwar der Bitcoin-Kurs und auch Ethereum und die anderen Werte im Gleichschritt die letzten 3, 4 Tage mitgegangen sind. Wir sehen aber von gestern auf heute diesen Rebound auch bei Bitcoin mit knappen plus 10%. Glaube ich, sind wir aktuell. Das heißt, möglicherweise haben wir hier eine Bodenbildung gesehen bei den Kryptowerten, aber es ist natürlich auch dahingehend zu beobachten, wie sich jetzt vor allem die institutionellen Investoren aufstellen, die ja über sehr, sehr viel Volumen verfügen. Wo gehen die hin? Ja, suchen sich die vielleicht auch wieder andere, weil es gibt durch diesen starken Abverkauf natürlich jetzt wieder Chancen auch in anderen Asset-Klassen. Ja? Und da ist die Frage, ob sich hier nicht das Geld wieder anders verteilt und das würde dann wieder nochmals den Kryptomarkt treffen. Das heißt, ja, in diesem Sinne, es bleibt hochvolatil. Ich glaube noch nicht, dass wir eine genaue Richtung gefunden haben. Ich habe auch heute noch mal kurz gepostet, dass es ist auf jeden Fall dieses Wochenende abzuwarten. Also ich glaube, dass es zu früh ist, hier schon einen Trend auszurufen. Und es ist auch zu früh zu sagen, dass sich aktuell die Kryptowerte vielleicht weder positiv noch negativ, sondern sozusagen ohne Korrelation bewegen. Das ist einfach nicht der Fall. Wir haben große Korrelationen zu großen Asset-Klassen. lassen, vor allem auf diese kurzfristigen, also wenn wir jetzt sehen, 4, 8, 12 Wochen sichten, ja, da gibt es einfach, so wie ich schon angesprochen habe, diese extrem starken Korrelationen. Und das wird sich auch die nächsten Wochen und Monate aus meiner Sicht nicht auflösen lassen, vor allem, weil der Bitcoin in der Weltgeopolitik angekommen ist. Ja,
also ja, absolut. Da will ich ja gleich einhaken. Dieser Gleichschritt von Tech-Aktien, Krypto-Assets, hat der damit zu tun, dass möglicherweise gleiche oder ähnliche private wie institutionelle Investorinnen in diese Assets investieren und dadurch sich ergibt, dass sich die ähnlich oder sehr, sehr gleich entwickeln?
Also bei den Tech-Aktien, das ist einfach eine Wette, die ist seit knapp 12 Jahren immer aufgegangen. Ja? Und the big money, wie man so schön sagt, also diejenigen, die wirklich viel Geld haben, ja, wenn jetzt dieser Track Record dauernd da ist, jedes Jahr wurden sozusagen die Performance-Zahlen übertroffen, okay, wir haben kleine Einbrüche immer gehabt, Covid, März 2020, wissen wir, ja, und. Also es gab immer wieder Rücksetzer, aber trotzdem, das wurde sozusagen wieder durchgekauft und hat sich sozusagen nach ein paar Monaten wieder ausgebügelt und die Kurse sind von einem All-Time-High zum nächsten gewandert. Und wenn das sozusagen über Jahre passiert, dann hat man bei den Investoren sozusagen den Eindruck geweckt, na halt, das ist eine Einbahnstraße. Ja. Tech, okay, ist so und so viel überbewertet, ja, das macht aber überhaupt nichts, weil die sind sozusagen, die haben ein Alleinstellungsmerkmal, wissen wir alles, ja. Aber das Thema war, dass sich das sozusagen auch eingebrannt hat bei den Otto Normal, also Retail-Investoren, ja. Na, wenn ich auf Tech-Aktien setze, das ist einmal eine Bank, ja. Das Problem war halt dann, dass vor allem bei vielen Retail-Investoren so Renditen jährliche 15%, 16%, 17% anscheinend zu wenig waren, ja. Und die sind dann sozusagen angelockt worden, auch vom Kryptomarkt, das muss man auch so sagen, wo diese Renditen ja de facto, ja, bei weitem überstiegen in den letzten Jahren übertroffen worden. Ja, also da reden wir sozusagen von 50%, 100%, 200%, 300% Performance im Jahr. Und man war sozusagen als Retail-Investor, wenn man im Kryptomarkt investiert war, wenn man sozusagen nur eine Performance von 100% seines Krypto-Portfolios zusammengebracht hat, wurde man schon de facto fast ausgelacht. Ja. Und da muss ich wieder sagen, da müssen wir alle miteinander auf ein normales Niveau wieder zurückkommen. Ja. Ich habe den deutschen Bankchef, den Ackermann, noch im Hinterkopf, der gesagt hat, 10% Rendite im Jahr, das ist fix, Deutsche Bank, das werden wir erreichen können. Wir müssen wieder uns hinterfragen, zweistellige Renditraten pro Jahr, das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist keine Einbahnstraße. Also wenn du mal 10%, 12%, 13% Rendite gemacht hast, das ist schon toll. Ja? Rechne dir das einmal hoch. Ja? Und wir sind einfach verwöhnt durch eben den ganzen Kreislauf billiges Geld, ja, durch das, dass es ein All-Time-High nach dem anderen gegeben hat. Und schau dir mal die jungen Investoren oder Investorinnen an, 25, 26, 27 Jahre, die kennen sozusagen nur die Einbahnstraße nach oben. Ja. Also die haben ja noch gar keine Base, also keinen Aktienrückgang wirklich mit 2, 3 Jahren Laufzeit mit, sage ich jetzt mal, -60%, 70%, 80% ja noch nicht mitgemacht, außer im Kryptomarkt. Da haben wir das schon mitgemacht.
Da gibt es das, ja.
Da also gibt es das schon. Auf jeden, ja, Fall, ja. Aber der normale Retail-Investor, der jetzt sozusagen von Aktien von wie Amazon, Apple, Netflix und wie sie auch alle, Tesla, ja, kommen, der sagt sich, okay, es ist für mich eigentlich ganz was Normales. Und da müssen wir, glaube ich, aus meiner Sicht wieder auf ein Niveau zurückkommen. Das wird aber schwierig werden, solange zum Beispiel die EZB den Geldhahn aufgedreht lässt. Und da kommt jetzt das Zweite dazu. Die Fed hat schon andiskutiert, ob sie aufgrund der Krisensituation nicht ihre sozusagen vorausgesagten Zinserhöhungen nicht wieder zurücknimmt oder zumindest vermindert. Das heißt, diese angekündigte Zinswende in Amerika, das hängt derzeit anscheinend an einem seidenen Faden. Und das macht mich dann auch ein wenig stutzig, weil diese Ankündigungen, wenn die dann nicht Folge leisten, das bringt wieder extreme Unsicherheit auf den Markt. Und Unsicherheit ist eben das, was wir alle miteinander eigentlich nicht wollen.
Okay, lass uns zur aktuellen Situation zurückkommen, was man ja auch gesehen hat, vor allem am Donnerstag, während Aktien, Kryptos hinunter gecrashed sind. Die Edelmetalle sind gestiegen, Gold und Silber haben ziemlich stark performt. Wie ist das zu erklären?
Ja, also da muss man ganz einfach sagen, Gold, über 5000 Jahre Track Record, ist die Krisenwährung Nummer 1. Ja. Zwei Sachen sind immer bei Krisen wichtig, Edelmetalle und Cash. Ja. Das heißt, aus Assetklassen wird rausgegangen, Cash-Positionen aufgebaut und teilweise Cash dann in den sicheren Hafen Edelmetalle physisch, ja, oder auch einen physischen ETF etc. Einlegen. Und das hat man gesehen. Wir haben, glaube ich, gestern All-Time-High in Euro bei der Unze Gold gesehen, in US-Dollar noch nicht, glaube ich. Das heißt, die Menschen greifen wieder zu dieser Sicherheitsform des Edelmetalls zurück. Das ist ganz verständlich. Aus meiner Sicht, wer ein breit diversifiziertes Portfolio hat, der hat sowieso seine Positionen an Gold und Silber in gewissen Anteilen natürlich schon drin. Der muss sich hier keine großen Sorgen machen, vielleicht kurz nachkaufen. Aber an und für sich ist Gold immer, auch für mich privat, Teil meiner persönlichen Veranlagung und hat dann gerade in so turbulenten Zeiten wie hier auf jeden Fall Sinn und gibt Sicherheit, psychologische Sicherheit, dass ich weiß, ich habe hier etwas mit, auf das kann ich bauen, das ist mein Fundament für die zukünftige Entwicklung, das ist allgemein von 8 Milliarden Menschen anerkannt, Gold ist Sicherheit, Gold ist Werthaltigkeit. Und das ist auch für die Psychologie extrem wichtig, dass es hier auch einen sicheren Hafen gibt. Ja, weil wenn wir uns jetzt vorstellen würden, es gäbe das Edelmetall nicht in so Krisenzeiten, naja, dann weiß ich nicht ganz, was das mit der Psychologie dann auch machen würde. Das heißt, es ist wichtig, dass man als Mensch sozusagen sich hier auch als Privatinvestor einen Zufluchtsort sucht, wo man sagt, okay, das ist es jetzt, das ist jetzt meines, da fühle ich mich sicher und da kann ich jetzt sozusagen zusehen, wie die Krise in aller Ruhe sozusagen sich weiterentwickelt. Ja.
Aber das Narrativ, dass Bitcoin das digitale Gold ist, das stimmt ja eigentlich nicht mehr, weil wenn wir sehen, dass Bitcoin sich mit den Aktienmärkten mitentwickelt, sehr schnell rauffällt, sehr schnell wieder runterfällt und Gold eigentlich sehr, sehr sich stabil entwickelt, hat das eine mit dem anderen nicht mehr viel zu tun, oder?
Na, also da muss man jetzt ganz ehrlich sein, auch ich als Bitcoiner, das Thema digitales Gold hat sich aus meiner Sicht erledigt. Man hat gesehen, dass Bitcoin in seiner jungen Geschichte, das muss man dazu sagen, vielleicht jetzt noch nicht die Strahlkraft hat, um als Krisenwährung, um als Krisenhafen sozusagen zu gelten. Das hat sich nicht bewahrheitet. Wobei muss man jetzt anschauen, wie sich die nächsten Tage jetzt kursmäßig noch darstellen. Aber Bitcoin hat sich diesen Abwärtszug nicht entziehen können, ist im Gleichklang mitgegangen, wurde im Gleichklang auch mitverkauft. Was ich jetzt noch nicht wissen kann, ist es, ob es vielleicht aus dieser Fed-Sicht heraus, ob der möglichen Zinsschritte, ja, also wenn sozusagen der risikolose Zinssatz nicht mehr steigt, ja, dann kann das schon wieder Auftrieb geben für einen volatilen Markt wie den Bitcoin-Markt und auch die anderen Kryptowerte. Das heißt, es ist ja vielleicht noch zu früh, um hier eine generelle Aussage zu treffen, aber das Thema digitales Gold und vor allem das Thema als Krisenhafen oder würde jetzt den Bitcoin nicht mehr titulieren in dieser Bandbreite. Er hat bessere Eigenschaften als Gold aus meiner Sicht, aber in der Krise, muss man ganz ehrlich sagen, da greifen die Leute einfach wieder zurück auf Altbewährtes, auf Physisches, was man angreifen kann und das kann ich nur allzu gut verstehen. Das heißt, diese Krise hat der Bitcoin vielleicht noch nicht ganz so gemeistert, wie wir uns das gewünscht haben. Schauen wir mal.
Lass uns noch kurz zu sprechen kommen auf Rohstoffe. Du hast es ja schon eingangs erwähnt, Russland, sehr, sehr rohstoffreiches Land. Wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, die Rohstoffpreise sind durch die Decke gegangen. Wir haben beim Rohöl die 100-Dollar-Marke gekratzt oder sind es übersprungen wieder. Das hat es die letzten 4 Jahre, glaube ich, nicht gegeben. Wir haben gesehen, dass auch Medvedev, also der Ex-Präsident von Putins Gnaden, ja schon angekündigt hat, Europa, wenn ihr sozusagen, das war das Thema mit Nord Stream, wo Olaf Scholz das sozusagen ausgesetzt hat, da haben wir gesehen, dass das Medvedev angekündigt hat, ne, ihr werdet euch noch wundern, wenn wir den Gaspreis auf über 2000 Dollar den Kubikmeter hochjagen. Die Frage ist, ob wir jemals wieder russisches Gas kaufen werden. Ja, da wird dann sozusagen auch der Handelspreis dann ein anderer sein. Da muss man dann wieder einschränken. Ich habe zum Beispiel gelesen, der Anteil vom russischen Gas am russischen Bruttoinlandsprodukt, das heißt als Export ist circa ein Drittel, ja, Rohöl weniger. Ja, also Russland ist mehr vom Gasexporten sozusagen abhängig, jetzt unter Anführungszeichen, als von Rohölexporten. Und da wird es aus meiner Sicht dann vielleicht irgendwann auch einen wirtschaftlichen Zeitpunkt geben, wo Russland sozusagen gezwungen ist, vielleicht auch unter dem Einstandswert zu verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China jetzt anfängt, den gesamten russischen Rohstoffmarkt leer zu kaufen. Die haben ja auch nur begrenzte Verbrauchsmöglichkeiten. Das heißt, ja, das wird eine spannende Geschichte, auch wenn wir jetzt, wie sich das preislich und auch mit Angebot und Nachfrage sozusagen jetzt darstellen wird. Zum Glück muss man dazu sagen, es wird in Europa wärmer. Wir wissen ja, 70% des Gases wird in Europa im Winter verbraucht, natürlich hauptsächlich fürs Heizen. Wir stehen jetzt sozusagen am Ende der Heizperiode, das wird uns hoffentlich zugutekommen. Aber man muss sich schon überlegen, wie gehe ich zukünftig mit diesem Rohstoff um? Was macht Europa? Aus meiner Sicht kann es dann nicht sein, dass wir sozusagen Flüssiggasimporte aus den USA sozusagen einfach steigern. Wir haben einen zu hohen Verbrauch an Gas. Das muss man sich genauer anschauen, auch politisch, ob das überhaupt noch so opportun ist. Und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wie man sozusagen die Wohnung warm bekommt.
Absolut, ja. Das ist ja dann auch einen eigenen Podcast mal wert, dieses Energiethema zu diskutieren. Das haben wir auch nächste Woche vor. Ich will mit dir zum Abschluss noch ganz kurz sprechen über die Wirtschaftssanktionen. Die USA haben ja da welche angekündigt, aber die große Keule, Ausschluss aus dem SWIFT-Zahlungssystem, ist nicht gekommen. Warum nicht? Und was würde es eigentlich bedeuten, wenn Russland aus SWIFT ausgeschlossen werden würde?
Ja, das wäre eigentlich die gerechte Strafe aus meiner Sicht. Ein Ausschluss von Russland aus dem SWIFT-System, dass sich das hier viele nicht trauen, das ist auch verständlich. Gerade Österreich hat sehr, sehr starke wirtschaftliche Verschränkungen mit Russland. Siehe die Raiffeisen, ja. Raiffeisen hat es natürlich am ATX abgestraft. Ihr Russland-Engagement, das die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich war und Russland wesentlichen Teil zum Geschäftsergebnis beigetragen hat, das kann man de facto jetzt sozusagen abschreiben. Und wenn wir uns die Wiener Innenstadt ansehen, Jakob, das wissen wir ja, da sind vor allem russische Geschäftsleute die letzten Jahrzehnte sehr, sehr gern gesehen worden. Banken haben sehr, sehr gute Geschäfte mit russischen Geschäftsleuten gemacht. Immobilienhändler haben sehr, sehr gute Geschäfte gemacht. Es gibt viele Joint Ventures, es gibt Banken, Sberbank etc., die sich auch hier niedergelassen hat. Also Wien ist sozusagen ein bisschen eine russische Drehscheibe. Putin war ja nicht umsonst bei uns so oft Skifahren, ja, und ist auf der einen oder anderen Hochzeit aufgetaucht. Das heißt, es gibt diese Verschränkungen mit der russischen Politik, mit der russischen Wirtschaft aus österreichischer Sicht und deswegen ist Österreich sehr, sehr stark davon betroffen. Warum jetzt Österreich hier vielleicht etwas zaudert, ist für mich nicht ganz klar logisch nachvollziehbar. Man muss ganz ehrlich sagen, man muss Putin jetzt einmal wirklich, also nicht nur die rote Karte zeigen, sondern ihn wirklich anscheinend auch des Feldes verweisen. Und da brauche ich ganz einfach etwas im Köcher, was ihm wirklich wehtut und das wäre ein Ausschluss aus dem SWIFT-System, weil das SWIFT-System ist ein internationales Werteübertragungssystem auf Basis von Fiat-Geld, wenn man das so möchte. Ja. Der Iran wurde ja schon ausgeschlossen auf Drängen der USA. Das heißt, Russland könnte dann keinen Auslandszahlungsverkehr mehr über seine Banken abwickeln. Das heißt, man kann nicht mehr zu russischen Firmen oder auch Auslandspartnern ganz einfach Geld transferieren. Wenn dieses gekappt ist, dann ist das extrem schädlich für Russland, für die russische Wirtschaft. Man kann sozusagen hier nicht mehr in den internationalen Handel sozusagen tätig werden. Ja? Und dann wird es aus meiner Sicht spannend, weil das wäre ein wirkliches Druckmittel. Es geht hier angeblich von Kosten von 50 Milliarden Euro, die sozusagen die EU dann sozusagen einstecken müsste, wenn man das machen würde. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, 50 Milliarden, ja, das wurde mit den Griechen sozusagen in 5 Minuten verhandelt beim damaligen Hilfspaket. Ja, oder 50 Milliarden, das ist vielleicht ein Aufkaufsprogramm der EZB für einen Monat. Ja. Also, dass man sich hier jetzt vor großen Summen schreckt, das verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich jetzt wirklich aber auch einmal Tacheles reden und Tacheles Sanktionen bringen, weil, wie das Beispiel Georgien, Krim etc. gezeigt hat, also es kann doch nicht so sein, dass Putin hier nach seinem Gutdünken machen kann, was er will. wir sollten da schon alle Register ziehen und wirklich alle Sachen in einen Topf werfen und dann schauen und wirklich hier wirklich harte Kante zeigen.
Okay, also absolut turbulente Zeiten. Wir werden es weiterverfolgen. Matthias, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Jakob. Danke.
Ja, das war Matthias Reder, einer der angesehensten Bitcoin- und Aktienexperten Österreichs, im Gespräch über die Entwicklungen an den Märkten im Zuge der Ukraine-Krise. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast melden. Bis dann und ciao.